Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Theaterplattform, die beste Droge der Stadt. Ausgabe Nummer 44 auf Radio Free FM. Am Mikrofon heute mit ganz tiefer Stimme Rainer Markus Walter, und bei uns zu Gast im Studio sind heute zwei Experten des Musiktheaters mit aktuellem Hintergrundwissen, Regisseurin und Dramaturgin Niloufar Katharin Münzing und der erste Kapellmeister Jungbae Ji, sprechen über ihre aktuelle Arbeit an Mozarts Oper La Clemenza di Tito, die am 30. März im Großen Haus Premiere feiern wird. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Schön, euch wieder hier zu haben. Wir haben ja alle miteinander schon mal das Vergnügen gehabt im Einzelnen. Ihr wart unabhängig voneinander schon bei mir zu Gast. Ich gehe aber mal davon aus, dass ihr beide euch bereits gut kennt und schon öfters zusammengearbeitet habt. Oder ist das nicht wahr?
Ja, wir kennen uns schon seit zwei Jahren, aber diese Oper ist unsere erste Zusammenarbeit.
Ah, das Theater. Ist tatsächlich das Debüt?
Ja.
Okay. Hätte jetzt gedacht, dann hast du gar nicht so viel Musiktheater gemacht in den letzten
Jahren? Ja, letztes Jahr Black Rider habe ich inszeniert. Das wurde aber von den Leuten des Schauspiels gemacht. Mhm. Und Joe Kraus war unser musikalischer Leiter. Diesmal darf ich zum ersten Mal tatsächlich mit dem Philharmonischen Orchester und eben Jungbae zusammenarbeiten.
Also mit dem großen Besteck sozusagen.
Ja, genau. Ja.
Und richtig Vorfreude schon?
Ja.
Das ist ganz mal was anderes. Wie oft hast du schon mit Orchestern zusammengearbeitet?
Ich habe tatsächlich schon einige Opern inszeniert, also auch Verdi, Rigoletto und sowas, also und Tosca, das ist dann auch richtig groß, aber der Moment, wenn man zum ersten Mal nicht mehr mit Klavier probt, sondern das Orchester dabei ist, das ist für jeden Regisseur und für jeden, der mitarbeitet, ein ganz toller Moment, weil plötzlich fliegt der Adler und sitzt nicht nur in seinem Horst herum.
Das hast du jetzt schön gesagt. Ja, Jungbae, bei dir ist das ja ganz normal, du hast ja immer das große Orchester um dich rum, für dich ist das ja eher dann mal entspannt, nur ein Klavier zu hören, oder?
Ja, nicht normal. Das ist, jede Produktion ist für mich neu, fühle ich mich. Aber bei Clemenza ist das schon meine zweite Produktion. Mhm. Meine zweite Tito hatte ich auch schon vor drei Jahren schon gemacht in Deutschland, in Trier. Aber trotzdem, ich fühle mich, dass es immer...
Das ist immer was Neues.
Ja.
Du hast also genau diese Oper schon mal inszeniert. Da werden wir nachher auf jeden Fall gerne mit dir noch drüber reden, wie unterschiedlich dann, denke ich, auch Klangkörper sind, wie unterschiedlich vielleicht auch die Art zu arbeiten mit den Orchestern ist. Bevor wir jetzt in die erste Gesprächsrunde gehen, würden wir mal ganz kurz noch Musik machen und dann würde ich mich gerne Ladies First natürlich mit der Niloufar unterhalten. Die Plattform auf Radio Free FM heute wie alle vier Wochen mit einer Ausgabe rund um das Theater Ulm. Zu Gast ist heute das Musiktheater Jungbae Ji und Niloufar Katharina Münzing. Katharina, das hast du mir das letzte Mal verraten, dass das hinter dem K steht. Ich habe es mir gemerkt. Wie immer gilt natürlich Ladies First. Niloufar, wir haben im Januar 2015 zuletzt hier miteinander geplaudert. Damals warst du im Schauspiel gleich mit zwei Inszenierungen aktiv. Event hieß es eine damals und Nora. Und das Puppenhaus, glaube ich, oder?
Ja, Nora oder ein Puppenhaus.
Oder ein Puppenhaus, genau. Du bist Anfang 2015 eigentlich als Regieassistentin nur eingesprungen, wenn ich mich richtig erinnern kann. Inzwischen gehörst du zum festen Ensemble. Meine Frage, was machst du denn genau als Dramaturgin?
Ja, der Dramaturg ist ein Beruf, den es nur in Deutschland und in Österreich gibt. Die anderen Länder kommen sehr gut ohne den Dramaturgen aus.
Ach, tatsächlich?
Ja, ich weiß gar nicht wie. Also der Dramaturg ist für das Publikum am sichtbarsten durch das Programmheft und durch Matineen, Einführungen, Soireen. Ist also ein bisschen die Vermittlung der künstlerischen Arbeit nach draußen, aber jetzt nicht als Marketing, sondern wirklich inhaltlich. Und das ist die zweite wichtige Aufgabe, der Berater des Regisseurs. Also ich gehe in die Proben, nicht nicht zu oft, damit ich mich nicht schon mal zu sehr einsehe, sondern so, dass ich dem Regisseur immer noch dumme Fragen stellen kann, ob die Szene dann wirklich genau darauf hinausläuft, auf das, was sie jetzt hinausläuft, oder ob es nicht noch dramatischer haben wollte. So, was man am Anfang gemeinsam theoretisch überlegt hat, wird dann eigentlich in Dramaturgen- und Regisseursgesprächen nochmal überprüft.
Ah ja, okay, gut. Du führst aber auch Regie. Wie funktioniert das denn? Da bist ja, du hast jetzt gerade selber Dramaturg und nicht Dramaturgin gesagt, also man muss ja immer mit diesem Gendern sehr aufpassen in Deutschland. Dann bist du Dramaturg und Regisseur in einer Person.
Nein, also ich kann natürlich nicht beide Aufgaben in einer Produktion
das
übernehmen.
Darfst du nicht.
Nein, das wäre ja, das ginge gar nicht. Ich habe natürlich einen wunderbaren Dramaturgen, der mich jetzt berät, das ist der Matthias Kaiser, unser Operndirektor, und bin hier nur Regisseur, und ich würde immer sagen, der Regisseur steht direkt an der Front, das heißt, ich gehe jeden Morgen um 10 Uhr und jeden Abend um 18 Uhr auf die Probe und spreche direkt mit den Sängern. Sag ihnen, geh nach rechts, geh nach links, sei wütend, sei glücklich, sei, also diese ganzen ganz genauen, differenzierten inhaltlichen Sachen bespricht der Regisseur. Und als Dramaturg sitze ich sehr viel im Büro, aber das kann ich bei meinem eigenen Stück natürlich nicht machen.
Okay. Also kein Bürojob dieses Mal.
Nein, diesmal darf
ich auf die Probe. Bist du Regie, du bist als Regisseurin voll mit drin in diesem Mozart-Stück, über das wir nachher auf jeden Fall auch, da möchte ich noch einiges drüber wissen. Das hat nämlich, glaube ich, auch so eine relativ bewegte Geschichte und ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, glaube ich, sogar die letzte Oper gewesen, die Mozart
ja, die letzte, die vorletzte, die Zauberflöte kam später noch raus.
Ach, die kam später, ja, später raus, hat aber vorher geschrieben, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, er hat sie, glaube ich, über Kreuz geschrieben eben, oder ja, gleichzeitig ja, parallel. Oder,
Jungbe? Jungbe hat parallel geschrieben, offiziell La Clemente d'Editeu seine letzte Opernwerk, letztes Opernwerk, das stimmt, aber ja, kann man nicht genau sagen. Das ist eine Zauberflöte auch im selben Monat irgendwo aufgeführt, in Wien.
Ah ja, okay, ja. Also ja. Ja, verwäscht sich die Geschichte genauso wie mit dem Grab von Mozart. Ne?
Ja.
Sag mal, du bist jetzt auch schon ein paar Tage in Ulm gelandet. Damals warst du ganz neu oder war alles noch ganz frisch. Jetzt bist du schon, hast du schon ein paar Produktionen hinter dir. Gab es bis jetzt eine in Ulm, eine Produktion, die dir so ganz besonders ans Herz gewachsen ist?
Ja,
das war's.
Es gibt zwei Stücke. Ja. Das eine wäre jetzt irgendwie ein bisschen Schleichwerbung für meine eigene Arbeit gewesen. Das war natürlich The Black Rider, wo ich das erste Mal auf die große Bühne durfte. Und letztes
du
Jahr
hast den Black Rider inszeniert.
Genau, das war das Musical, wo zum ersten Mal Joe Kraus bei uns mit am Haus war. Mhm. Und das war auch so eine ganz düstere Geschichte. Das macht natürlich immer Spaß, so albtraumhafte Dinge zu erzählen.
Das war ein großartiges Stück. Kompliment.
Ja. Danke. Auch ein eben tolle Musik, und das hat riesen Spaß gemacht. Und dann haben wir am Anfang dieser Saison etwas Großes gewagt, das war Platonow, und das war natürlich eine Überforderung für alle eigentlich. Es ist zu lang, es ist zu groß, und es waren alle Schauspieler auf der Bühne. Das ist natürlich vielleicht nicht jedermanns Sache gewesen, aber für uns als Ensemble war das ein tolles Erlebnis.
Ja, okay. Was du sagst, zu groß, zu lang, ist das? Habt ihr da irgendwie eine Vorlage gehabt, wo ihr gesagt habt, wo du gesagt hast, die mache ich genau so? Wär's da nicht ein bisschen kleiner auch gegangen?
Naja, die Platonow, die Vorlage wäre 7 Stunden gewesen oder länger.
Doch,
also unser Regisseur Oliver
so
Hafner, ja
also,
genau, der hat das schon runtergestrichen. Aber einfach die Lust, auch große, komplexe Erzählungen mit vielen Figuren sich wieder anzuschauen, das kennen wir inzwischen von den ganzen Netflix-Erzählungen. Viele Folgen sich anschauen.
Richtig,
und auch das Theater mag jetzt gern mal wieder ein bisschen länger dauern. Nicht nur 90 Minuten Handtaschenformat, sondern auch gerne mal
länger. Wobei die im Fernsehen natürlich den Vorteil haben, dass sie es dann irgendwie als Serie in 5 Häppchen präsentieren und ihr schlagt es den Leuten an einem Abend
allen um die Ohren. So ist es, genau. Sie können auch leider währenddessen nicht rausgehen auf die Toilette oder sich Chips holen. Das ist natürlich
das
bei uns fieser.
Ja. Also fieser. Okay, jetzt bist du aktuell mit einer Oper am Start. Es ist deine 5. Regiearbeit, wenn ich das richtig...
Hier am Hause, ja.
Okay.
Ja, glaube ich.
Was heißt 4 am Hause plus?
Davor 20 andere. Also
ja,
bin,
gut, okay,
genau,
aber die 5. Regiearbeit hier im Haus.
Ich glaube,
ich
das stimmt, ja.
Das ist ja dann wohl jetzt aber auch was ganz anderes als Schauspiel.
Mhm.
Also, oder unterscheidet, beziehungsweise worin unterscheidet sich denn da jetzt auch deine Arbeit?
Bei der Oper gibt es einfach schon mal eine Partitur. Der erste Zugriff auf die Geschichte erfolgt durch den Komponisten. Der hat beschlossen, wird diese Szene eher melancholisch erzählt oder mitreißend dramatisch. Die Musik ist die erste Interpretation, und ich als Regisseur muss die Musik lesen und begreifen, Wie kommt es dazu, dass eine Figur in diesem Moment so und so ist? Wenn ich mit Schauspielern arbeite, kann ich das mit denen auf der Probe erarbeiten? Wie wollen wir diese Szene machen? Sehr hektisch oder eher langsam und so weiter. Und das steht alles schon fest, wenn ich eine Partitur habe. Und mit den Sängern ist die Reise also umgekehrt. Wir fragen uns, warum wird die Szene eigentlich so? Warum weint die Figur an der und der Stelle? Wie kommen wir dahin? Also es ist einfach ein bisschen eine andere Reise und trotzdem eine sehr schöne, weil man sehr tief in diese Musik eintauchen muss.
Studiert hast du ja beides, ne?
Ja, das ist das Tolle in München. Mhm. Wenn man da Regie studiert, kann man eben Opern und Schauspielregie in einem Studiengang lernen und muss sich nicht entscheiden.
Ja, diese Entscheidung,
das ist schrecklich.
Das ist schrecklich.
Was für eine Beschränkung.
Ist die Oper eigentlich auch so eine bevorzugte Musikrichtung von dir? Hörst du privat zum Beispiel auch Opernmusik?
Nicht mehr. Also als Jugendliche war ich der Nerd, der ständig Klassik gehört hat. Ja, auch Symphoniekonzerte und sowas fand ich großartig. Ist halt einfach.
Was haben deine Freundinnen dazu gesagt?
Die fanden mich schrecklich, glaube ich.
Die haben Boygroups gehört und du hast Mozart gehört.
Genau, und Schubert und ja, sowas. Das fanden
die
sehr.
Das war starker Tobak, du.
Mhm. Ich war auch nicht immer in großen Gruppen unterwegs. Eher die kleine Clique, die sich alle für Theater interessiert haben.
Die gab es tatsächlich an der Schule bei dir,
ja,
oder?
Ich hatte Glück, beziehungsweise eben auch außerhalb eben Jugendclubs von Theatern einfach Leute gefunden, die das auch lieben, was ich geliebt habe.
Was hörst du denn jetzt für Musik, wenn du jetzt so nicht mehr die Opern?
Einfach quer durch. Tatsächlich gibt es immer wieder auch eher Jazz in die Jazz-Richtung sowas, was mich einfach mehr interessiert. Mit elektronischer Musik kann ich so gar nichts anfangen. Nee. Und die Charts bin ich auch ehrlich gesagt nicht sehr firm, muss ich zugeben. Also ich
Muss man auch nicht sein. Die Elektronik kann ich dir ans Herz legen, die verbirgt. Ich war nämlich auch jemand, der sehr spät, also erst in der zweiten Hälfte der 90er, die Elektronik für sich entdeckt hat. Und das, obwohl ich Musikredakteur, DJ bin schon seit langem. Aber da steckt ganz schön viel drin.
Wow.
Ehrlich. Gut. Das kann man für sich entdecken. Das ist nicht nur das Rum. Da gibt es natürlich auch hier unwahrscheinlich viel Schrott, wie überall.
Dann gib mir nachher eine CD mit einem Einsteigerstück, bitte.
Ich gebe dir nachher ein paar Tipps. Hör zum Beispiel Dope on Radio. Und die Sendung, die alle 14 Tage hier auf Radio Free FM Freitagabend läuft. Hier bin ich nämlich auch Redakteur. Nein, okay. Wir sind bei dir. Machst du eigentlich selbst auch Musik?
Ja, ich habe hab Violine und Klavier sehr lange gelernt und ich habe schon immer gesungen und hatte vor ein paar Wochen die große Ehre und das gigantische Vergnügen, für Sidonie von Krosigk als Patsy einzuspringen in Spamalot.
Ah, okay.
Genau, und da durfte
ich. Wie kam's? Ist sie krank gewesen? Oder?
Sie war leider krank und musste ihre Stimme schonen und dann durfte ich einspringen, weil am Hause bekannt ist, dass ich sehr, sehr gerne singe. Und dann durfte ich sogar dieses wunderbare Always Look on the Bright Side of Life und das vor 815 Leuten zu singen, ist einfach nur geil.
Ich dachte mir das auch schon, wie ich bei der Premiere erst bei Malotte gesehen habe, dass die Sidonie da wirklich eigentlich eine wahnsinnig Starrolle bekommen hat. Also im Prinzip ist diese Rolle ja fällt einem gar nicht so auf zunächst. Und wenn man dann hinterher drüber nachdenkt, denkt man, diese Figur, die ist ja so präsent. Und dann singt die auch noch das Always.
Ja,
das ist eigentlich das bekannteste. Ja, genau. Ne? Spielst du Instrumente auch?
Klavier immer noch ein bisschen. Meine Violine steht leider sehr in der Ecke. Das ist halt das, wie für viele Berufstätige, wann hat man Zeit, sein Instrument noch zu üben. Aber an alle, die das jetzt hören und mal ein Instrument gelernt haben, bleib dran.
Das ist sagt einfach ein Jammer. Ne?
Ja, genau.
Okay, ich würde sagen, Musik ist das Stichwort. Jetzt hören wir nochmal Musik und dann tauchen wir mal so ein bisschen weiter in die Geschichte des aktuellen Stücks der Mozart-Aufführung ein, von der wir eigentlich die ganze Zeit reden. Die Plattform rund ums Theater Ulm in der 44. Ausgabe. Heute bewegen wir uns im Bereich der Oper und aktuell im Gespräch sind wir mit Niloufar Katharina Münzing, der Regisseurin der aktuellen Inszenierung von Mozarts Oper La Clemenza di Tito, die am 30. März im Großen Haus Premiere feiern wird. Aktuell arbeitet sie auf Hochtouren daran. Ich würde jetzt gerne mal auf den Stoff dieser Oper eingehen, also auf das sogenannte Libretto, das in diesem Fall von Pietro Metastasios ist.
Metastasio, ja.
Entschuldigung,
ich habe
kein
Mikro. Krankheit, kein Problem.
Ja, das klingt doch, wie wenn er irgendwie was kaputt ist. Ne?
Ja.
Und tatsächlich wurde es mehr als 40 Mal vertont, habe ich gelesen. Also das ist nicht irgendwie so ein Ding, was man mal eben gemacht hat. Jean-Bel, kennst du irgendwelche anderen der 40 Mal vertonten Versionen von diesem Stoff?
Ich habe auch darüber gelesen, aber ich...
Du kennst es auch nicht,
oder? Ich kenne den Namen auch nicht
mehr, okay, im Kopf. Da bin ich ja froh. Ich habe so gedacht, boah, Wahnsinn, und habe mir das so ein bisschen durchgelesen. Und ich sage mir alles gar nichts. Ne? Aber jetzt, jetzt darfst du mir mal ein bisschen was erzählen. Du bist schließlich Regisseur. Was geht's denn eigentlich in dieser Oper? Was ist das Libretto?
Ja, also La Clemenza di Tito bedeutet die Milde des Titus. Und das ist tatsächlich, wie du im Vorgespräch sagtest, ist ein bisschen Dichtung und Wahrheit. Denn wir kennen diesen Titus ja eigentlich, also ich aus dem Religionsunterricht, eher als denjenigen, der Rom 72 nach Christus Jerusalem 72 nach Christus zerstört hat und 1 Million Judäer umgebracht hat. Also mit Milde des Tito kann man erstmal gar nichts anfangen. Aber tatsächlich hat sich diese mehr um den Titus gebildet, dass er ein sehr milder Kaiser war, sehr gnädig war. Und die Geschichte geht konkret jetzt, dass Titus in seinem besten Freund und ersten Mann im Staat Sesto einen Verräter erkennen muss. Jetzt hat Sesto das nicht gemacht, weil er Tito für einen schlechten Herrscher hält, sondern weil er verliebt ist in eine Prinzessin. Sie heißt
die Liebe wieder.
Vitellia, ne? Genau. Vitellia war die Tochter des Mannes, der vor Titus Kaiser war. Und die denkt natürlich, ich muss auf den Thron, Titus will mich nicht heiraten, also lasse ich ihn umbringen und werde einfach Kaiserin durch einen Putsch. Sesto versucht also, Tito zu ermorden. Es geht schief, halb Rom wird abgefackelt, aber Tito bleibt am Leben. Und die ganze zweite Hälfte des Stückes muss ich jetzt Tito fragen, wird er seinen besten Freund Sesto für diese Tat hinrichten oder begnadigt er ihn? Das ist sozusagen die Gnade des Titus, die Milde des Titus. Eine Frage, ja. Wie geht man mit Macht um?
Okay. Spannende Frage, im Prinzip eigentlich, wenn man es vom Stoff her nimmt, in so unruhigen Zeiten wie gerade im Moment, eigentlich ja gar nicht so aus der Welt, ne?
Ja, ein Putschversuch, Menschen, die auf der Straße stehen und den Tod verlangen, Todesstrafe, richtig, das ist richtig. Schon sehr, also wir haben in der Inszenierung uns entschieden, jetzt nicht direkte Anleihen aus den Jetzt zu nehmen, wir werden keine Bilder zitieren oder es in einen Staat verlegen, wo das jetzt gerade vielleicht passiert, aber ich denke, dass die Zuschauer sehr schnell selber das einordnen können und die Fragen sind einfach allgemeingültig und gelten heute immer noch. Was für einen Herrscher wollen wir haben?
Was für einen Herrscher wollen wir haben, das ist richtig. Und es ist natürlich auch immer dieses, in dem Moment natürlich auch die spezielle Geschichte. Das Ganze also ursprünglich, das spielt dann also auch in Jerusalem?
Nee, in Rom.
In Rom. Es spielt in Rom. Es ist in Rom angesetzt, genau. Okay. Aber er hat natürlich seine Wellen geschlagen bis in den Nahen Osten.
Ja, vor allem habe ich so als erstes Bild, will ich irgendwie erzählen, dass Tito jetzt kein Schlappschwanz ist, um es mal ganz ordentlich zu sagen, sondern eben ein Kriegsherr. Und wir haben wie als Flashback, als erstes Bild, liegen die Toten Jerusalems vor ihm. Bevor er in Rom den milden Herrscher gibt, hat er einfach schon Krieg geführt.
Okay, ja. Ja, und es ist ja nicht so, dass wir gerade einen ruhigen Nahen Osten hätten.
Nein, auf keinen Fall.
Also von daher voll im ist es das, also habe ich es ja angeschnitten, es wurde sehr als 40 Mal wurde es vertont. Was denkst du, was hat es mit diesem Libretto so auf sich, dass es so ein Hit wurde?
Ich glaube,
ist es gerade diese Tatsache?
In der Zeit, eben 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, wo das, 18. Jahrhundert eher, wo das so oft vertont wurde, war noch ein anderer Aspekt einfach spannend, weil wir hatten überall diese absolutistischen Herrscher, die eben ganz willkürlich entscheiden konnten über ihr Volk. Und das war damals im Umbruch Aufklärung. Das Volk will mehr mitreden, es will Menschenrechte durchsetzen. Die Vertonung von Mozart ist ja wirklich kurz nach der Französischen Revolution. Mhm. Und dass die eigentlich diese Ordnung, die Kaiser und Könige repräsentieren, die Gnade ist ja eigentlich nur die andere Seite der Willkür, dass die ins Wanken gerät und man eigentlich sich bemüht, plötzlich, ja, endlich Recht und Ordnung einzuführen, dass ein Mensch nicht getötet werden kann durch Willkür, sondern nur durch Gesetze verdammt oder verurteilt werden kann. Das ist eigentlich ein spannender Aspekt. Und ich glaube, deswegen war das im 18. Jahrhundert so beliebt, der Stoff. Wir wollen weg von der Gnade und von der Willkür hin zu rechtsstaatlichen Grundsätzen.
Umso mehr interessant, wenn ihr es jetzt aufnehmt, wenn ihr es jetzt aufhört, weil wir ja tatsächlich in gar nicht so weiter Entfernung auch so eine Todesstrafe-Diskussion hatten ja. In den letzten Monaten. Wie ernst die gemeint ist, das will ich jetzt mal in den Raum stellen. Aber sie wurde zumindest geführt, sie wurde angeführt und wir haben jetzt in den letzten zwei Tagen gerade heftigste Diskussion. Klar, im Klartext mit der Türkei, mit dem Ganzen, was da abgeht. Aber in deiner angrenzenden familiären Heimat herrscht ja auch noch sehr viel Unruhe. Du hast das letzte Mal mir erzählt, dass du eigentlich familiär einen Ast aus Syrien kommst.
Nein, Iran. Das alte Persische Reich. Genau. Also ich habe es jetzt auch von der Inszenierung her nicht dorthin verlegt.
Das wollte ich. Ich wollte mich jetzt gerade darauf raus.
Nein. Das habe ich jetzt tatsächlich mir und den Leuten erspart. Ich glaube, dass die grundsätzliche Frage, wie die Herrschenden oder die herrschende Klasse mit dem Volk umgeht, mich fast mehr interessiert oder wie Macht sich eigentlich generiert, weil ein Aspekt, den ich sehr an dem Stück mag, ist, dass Tito glaubt, dass es nur ihm galt, dieser Anschlag. Dabei ist halb Rom verbrannt. Was ist mit den ganzen Versehrten und Verletzten, die eine gerechte Strafe sehen wollen? Also ist das wirklich ein Gnadenakt zu sagen, nein, ich vergebe alles? Wo bleibt die Gerechtigkeit?
Mhm. Gesungen wird in Italienisch?
Ja, Italienisch.
Aber wieder mit Obertitel heißt das ja bei euch, ne? Nicht Untertitel.
Genau,
das
sind
ja hier oben.
Genau, drüber.
Ja, genau. Wie geht's dir damit? Du sagst also jetzt, du führst so ein Stück mit so viel Trag, also mit so viel Aussagekräftigkeit, aber du musst es natürlich, in Anführungszeichen, musst es auf Italienisch präsentieren. Wäre dir das nicht lieber, wenn es auf Deutsch wäre?
Ja, vom Verständnis schon. Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen ein Credo als Regisseur. Das kommt tatsächlich von Hitchcock, der ursprünglich ja eigentlich im Stummfilm angefangen hat zu arbeiten. Und der sagt, die Bilder müssen so stark sein, dass man die Geschichte auch ohne Text versteht. Und das kann man in der Oper auch versuchen, dass man so starke Bilder erzeugt, dass selbst jemand, der nicht Italienisch spricht und nicht alle Übertitel mitbekommt, immer weiß, um wen geht es gerade, über wen wird gesprochen, okay. Wie geht es diesen Leuten. Das versuche ich eigentlich so umzusetzen.
Okay. So, jetzt möchte ich den Ball noch ganz kurz tatsächlich schon mal in die musikalische Ecke rüberstellen. Nein, eine Frage habe ich noch. Eins wollte ich noch fragen. Du hast die Handlung also in ihrer Zeit gelassen. Da ist jetzt nichts modernisiert oder irgendwie.
Es ist ein abstraktes Rom. Wir können jetzt nicht, wir haben jetzt nicht historische Ledergurte und sowas, aber es soll eher ein Traum-Rom sein, ein Albtraum-Rom.
Ein Albtraum, ja, okay. So, ja, genau, okay. Also und jetzt hier rüber. Wir haben es vorher schon kurz so ein bisschen angesprochen, es war vermeintlich Mozarts letztes Opernwerk oder auch nicht, also wie auch immer. Wo würdest du jetzt diese Oper im Mozart-Universum einstufen? Ist das eine der ganz, ganz großen oder ist es im Mittelfeld oder ist es, ja, wo würdest du es also von der musikalischen Seite her einstufen?
Ja, bei dieser Oper, das ist eine sehr schwierige Frage eigentlich. Es klingt diese Oper, man kann nicht merken, dass die Oper wirklich seine letzte Musik ist. Es klingt wie seine frühesten oder Mittelwerke vor Zauberflöte oder vor Don Giovanni.
Ah ja, okay.
Ich habe mich auch damals, als ich erst mal gelernt habe, gefragt, ist das tatsächlich seine letzte Oper? Hat er schon irgendwann angefangen und in seiner letzten Zeit uraufgeführt? Das war die Frage, stelle ich mich auch in dieser Zeit bei der Probe.
Okay. Ich würde jetzt als im nächsten Gesprächsblock gerne mit dir noch ein bisschen tiefer in die musikalische Geschichte von diesem Werk eintauchen, aber zuvor machen wir jetzt einfach nochmal Musik.
Die Plattform am Nachmittag heute mit einer neuen Ausgabe der Theaterreihe »Die beste Droge der Stadt«. Bei uns zu Gast Niloufar Katharina Münzing und der erste Kapellmeister Jungbae Jie mit
ihm möchte ich mich jetzt ein wenig unterhalten, und zwar über deine Geschichte. Haben wir ja vor ziemlich genau einem Jahr sehr, sehr, sehr ausführlich an dieser Stelle gesprochen, was übrigens auch auf unserer Homepage nachzuhören ist, wie alle Plattformen. Heute möchte ich zunächst mal auf deine aktuelle Arbeit eingehen, beziehungsweise vor allem auf deine aktuelle Arbeit. Mozart steht auf dem Spielplan. Was erwartet das Ulmer Publikum in der musikalisch in der Neuinszenierung von Mozart? Die ist immerhin über 200 Jahre alt, diese Oper. Was kann man da Neues von dir erwarten?
Ja, heutzutage mit dem Mozart oder gerade bei diesem Komponisten in dieser Zeit, zu der Zeit, andere Komponisten, Haydn und so weiter, kann man immer Neues machen. Was heißt Neues? Neues ist eine neue Interpretation, neue Aufführungs- und Praxis und so weiter und so weiter. Tatsächlich, ich habe diese Oper vor 2 oder 3 Jahren in anderem Theater gemacht. Aber diesmal mache ich wieder, aber ich fühle mich neu, weil ich einen neuen Klangkörper habe. Neuen Sängern und anderen Sängern und andere Bühne und anderes Haus.
Ja. Jetzt, ich musste da gerade nur schnell das Fenster zumachen. Neue Bühne, neues Haus, neues Orchester natürlich.
Neues
auch.
Orchester.
Das ist für mich ja immer so ein bisschen, weißt du, eine Frage, die oft, denke ich, von Unwissenden wie mir gestellt wird, ist, was macht denn eigentlich eine Orchestereinspielung einzigartig? Die Noten sind ja eigentlich immer die gleichen, das Tempo auch und die Orchester mehr oder weniger gleich besetzt. Was würdest du denn sagen, was ist denn eigentlich der Trick dran, dass du sagst, das klingt eben ganz anders, wie es in dem Haus davor geklungen hat?
Ja, ich versuche immer, wenn ich eine gleiche Oper oder gleiche Musik dirigiere oder spiele am Klavier und so weiter, aber ich versuche immer eine gleiche Interpretation zu zeigen oder mit dem Orchester, mit den Musikern zusammen gleiche Interpretation zu machen. Aber wir alle Musiker haben anderes Leben erlebt und andere Musikalität. Dann möchte ich auch immer diese Musikalität auch nutzen oder entwickeln. Das heißt für mich ein Neues immer. Mhm. Weil wir alle Menschen hat immer andere Stimme habe. Ich meine, das Instrument ist nicht die Stimme, menschliche Stimme, aber das ist auch gehört zur Stimme. Das ist dann kann ich auch diese Stimme alles sammeln und suche ich eine bessere oder gute, eine nicht gute Stimme, dann mische ich die alle Musik von allen Musikern, dann zeige ich ein neues Mozart sozusagen. Das ist einfach schwierig zu beschreiben oder erklären.
Man muss es hören, das denkst du. Okay. Ja, aber gut, wahrscheinlich ist das genau das Gleiche, wie wir sagen würden, Eric Clapton und Jimi Hendrix klingen nun mal nicht gleich, auch wenn sie beide E-Gitarre gespielt haben. Die Originalversion von dieser Oper jetzt gespielt? Ich habe nämlich gelesen, dass sie 1949 mal überarbeitet wurde. Ist von dieser überarbeiteten Version was übrig geblieben oder ist man später wieder ins Original zurückgekehrt?
Das ist nicht nur diese Oper, sondern die allen Opern, alle Musik von dieser Zeit. Zum Beispiel der Mozart hat diese Oper sehr schnell geschrieben. Natürlich parallel mit Zauberflöte. Er war auch krank. Er hatte viel getrunken oder er hatte ein privates Problem und so weiter. Er hatte für eine besondere Krönungsfeier in Prag geschrieben. Meistens Partitur hat er im Zug oder im, keine Ahnung, mit dem Pferd.
Auf Reisen sozusagen.
Auf Reisen geschrieben.
Okay.
Das heißt, mit Nilufer, wir hatten irgendwo gelesen, zum Beispiel, die Probenzeit ungefähr 18 Tage gedauert für eine Produktion damals. Das heißt, der Mozart hat auch in dem Moment, in der Probe auch etwas Neues geschrieben und sein Schüler, der Süßmeier, der bekannte Schüler, hat auch Rezitativen gleichzeitig geschrieben, die Sänger hat gleichzeitig geübt, gemacht. Das heißt, der Verlag muss auch das immer übertragen, aber das Problem hat bis jetzt immer. muss der Verlag oder der Verlag, muss jetzt der Verlag, muss auch überall in der Welt, in Prag und Wien und Berlin, in der Bibliothek, die Faximilien suchen.
Okay, ja, verstehe. Wird es von der Musik, also es hast du mir aber trotzdem noch eines noch nicht ganz beantwortet, ist es jetzt die Originalversion, also die alte Original, oder ist da von dieser dazu komponierten, umkomponierten, wie auch immer, von 49, ist da noch was vorhanden? Oder spielt ihr die Originalpartitur?
Das ist quasi Originalversion.
Okay, das war nämlich das, was ich noch wissen wollte. Wenn das letzte Mal, deine Heimat ist Südkorea.
Ja.
Ein Land, das ja auch eine sehr große Tradition birgt, sicher auch eine sehr große musikalische Tradition birgt. Welchen Stellenwert, das würde mich jetzt mal interessieren, genießen denn europäische Komponisten wie zum Beispiel Mozart in deiner Heimat?
Wie in Deutschland. Aber heutzutage eher junge Leute gehen ins Konzert, in die Oper. Das ist das Gegenteil von zur Zeit in Deutschland. Bin ich richtig? Habe ich richtig gesagt?
Ja, absolut. Ja. Ist das so, würdest du das jetzt auch so sagen, dass die Jugend, wo immer diese Jugend beginnt, ja, jetzt nicht so der klassische Operngänger ist?
Ja, natürlich. Also wir sehen es ja bei uns im Haus. Das ist schade. Ich meine, wir lieben unser Publikum, egal wer das ist und wie alt sie sind. Aber man würde sich schon wünschen, dass die Leute, die freien Herzens und mit großer Lust ins Spamalot gehen, auch so mutig wären, sich einmal den Mozart reinzuziehen und rauszufinden, ob das ihnen nicht auch sogar gefällt. Also ich persönlich habe mit Musical als Jugendliche angefangen und fand das halt irgendwann so flach und dann war der nächste Schritt Puccini, weil es einfach der härtere Stoff ist. Und insofern, wer Musical mag, kann es auch mal mit einer Oper probieren, herausfinden, ob das ihnen nicht auch gefällt.
Und in Südkorea ist das tatsächlich so, dass es eher die jüngere Generation anspricht.
Ja.
Ist das allgemein mit der Klassik so oder ist jetzt in Bezug auf Oper? Oder ist da Interesse an klassischer Musik mit allumfassend?
Ja, ich erinnere mich nur, dass kann man so sagen, ältere Generation. Mhm. Ältere Generation ist wie damals in Deutschland, eben nach dem Krieg, wir waren in Korea, sie müssen einfach viel arbeiten, mehr arbeiten. Sie haben damals keine Zeit für eine Oper zu gehen oder ein Konzert zu besuchen. Aber jetzige Generationen haben jetzt diese Kultur gelernt in der Schule und viele von Fernsehen oder von Internet vieles erlebt. Sie möchten endlich live sehen.
Okay. Ja, ist spannend, ne? Also es ist ganz anders. Bei uns ist es ja irgendwie eher so gewesen in Deutschland, du darfst mir gerne widersprechen, dass das Bildungsbürgertum ja schon immer sehr Theater- und Opernverliebt war. Dass es zum guten Ton gehört hat, dass es etwas Besonderes ist. Das wurde selbst ja im Dritten Reich forciert als das Bildungsbürgertum, das die Unterhaltung und auch nicht entartet und so, ne? Also diesen ganzen Quatsch. Und das hat, glaube ich, nach dem Krieg dann einfach auch so weiter gefußt. Und vielleicht liegt da so ein bisschen der Knackpunkt drin, dass es heute noch bei den Jungen nicht ganz so den Zugang gefunden hat, dass es so was ist, was sich weitergezogen hat. Oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube, das, was viel belächelt wird, das German Regietheater, was eben versucht, die Geschichten wirklich, egal wie alt sie sind, auf ihr aufklärerisches Potenzial, auf ihre humanistische Ausrichtung abzuklopfen und notfalls alte Geschichten neu zu erzählen, das hat sich als Gegenbewegung zu einer Kontinuität eines Bildungsbürgertums entwickelt in den 50er Jahren. Also deshalb Opern nicht mehr genauso erzählt werden wie im Dritten Reich, auch nur auf Schönheit und Glamour, sondern wirklich die Geschichten sorgfältig erzählt werden und immer auf das aufklärerische Potenzial befragt werden. Das hat viele Leute abgeschreckt, soll aber natürlich den Zugang erleichtern, dass wir mit unserem heutigen Blick auch die alten Geschichten erleben können. Mhm. Die Jugendlichen einfach auch nur, weil ihnen diese Stimmen so fremd sind, vielleicht weil sie einfach einen anderen Gesangsstil inzwischen mögen, wegbleiben, das wäre eher meine Vermutung.
Ja, okay, das ist gut möglich. Zhongbai, hast du denn einen Lieblingskomponisten, wo du sagst, boah, das ist das Musik, die dir ganz besonders am Herzen liegt, die du vielleicht auch privat hörst?
Ich hatte in als ich jung war, hatte ich Lieblingskomponisten, aber ich erinnere mich nicht mehr.
Also
Maler, ja klar. Maler oder meistens deutschen Komponisten oder russischen Komponisten, aber zurzeit habe ich nicht. Da nein, möchte ich nicht einen Vorurteil darstellen.
Ich möchte niemanden bevorzugen. Ja. Hörst du auch andere Musik als Klassik?
Ja.
Ja, was gefällt dir besonders so?
Ich kenne nicht so viele, ich kenne die Titel oder die Sänger oder eine Musikername kenne ich nicht so gut erinnern. Aber ich höre auch viel Radio, aber nicht SWR2 zum Beispiel, nicht so andere Musik, wie Jazz, auch eine Popmusik. Ab und zu mal hatte ich vor 10 Jahren im Band gespielt, am Keyboard. In der Kneipe.
Ah, okay.
Auch Blasorchester, auch viel gemacht. Unterhaltungsmusik.
Okay. Ja, du hast jetzt bist eingetaucht, wenn man so sagen kann. Okay, ich würde sagen, jetzt hören wir ganz kurz. Ich habe noch ein 3-Minuten-Stück und danach kommen wir schon zum Ende der heutigen Sendung und dann fassen wir das Ganze nochmal ein bisschen zusammen und weisen natürlich auch auf das hin, was da noch kommt. Schön war's, gell? Die Plattformen rund ums Theater Ulm, heute bei uns im Studio Niloufar K. Münzing, jetzt habe ich K gesagt, genau, Katharina, und Jungbai G. Wir sind schon fast am Ende der heutigen Sendung. Es war mir ein außerordentliches Vergnügen, euch nochmal da zu haben und jetzt mal einen ganz anderen Aspekt zu haben. Wir haben gerade ausführlich über die Oper gesprochen und natürlich über die anstehende Premiere der 5. Regiearbeit von dir, Niloufar. Jongbi, weißt du eigentlich, wievielte Produktion jetzt ist von dir ist, gerade auswendig?
Bei mir ist es an diesem Theater auch im 4. oder 5.
Auch so, ja, gerade kommt er so ungefähr in die gleiche rein. Ja, okay. Am 30. März ist Premiere, also in knapp 2 Wochen. Wo steht ihr im Moment? So, wie ist der Stand der Dinge?
Ich bin schon ein bisschen mehr auf dem Zahnfleisch als Jungbi. Also wir proben seit fast 4 Wochen szenisch. Und es gibt jetzt den Punkt, 2 Wochen vor der Premiere, dass der Dirigent immer wichtiger wird und der Regisseur immer mehr die Klappe halten muss. Also ungefähr ab Mittwoch muss ich fast fertig sein und Jungbi übernimmt und unterfüttert das Ganze noch mit der Leidenschaft der Musik. Also ein bisschen die Staffelübergabe diese Tage. Meine Nerven liegen schon blank und Jungbi ist noch ganz frisch und bringt das jetzt zu Ende.
Das Orchester ist prepared?
Das Orchester ist prepared sozusagen, aber wir haben erste Bühne-Orchesterprobe an diese Woche, genau, am Mittwoch.
Bühne-Orchesterprobe, das heißt tatsächlich dann im großen Haus rein
mit in allem. Vollen,
mit allem. Das heißt, Bühnenbild steht auch schon?
Ja, das wird am Montag das erste Mal aufgebaut und dann wird noch beleuchtet und so. Also jetzt geht's richtig in die Schlacht.
Okay. Wie viel Proben habt ihr dann also ungefähr vor euch? Wird da denn jeden Tag geprobt?
Ja. Morgens und abends jeden Tag, samstags nur halbtags und das braucht man tatsächlich. Also wie du vorhin sagtest, Junge, dass man nur 18 Tage bei der Uraufführung dafür verwendet hat, ist unvorstellbar.
Ja. Okay. Ja, habt ihr eine Zahl, wie viel Probentagen ungefähr bei euch?
Die ganze Produktion? 6 Wochen? Oh Gott, das könnte man jetzt ausrechnen, wenn man fleißig ist. Aber wir führen uns das nicht ganz so genau vor Augen, glaube ich.
Ist wahrscheinlich besser so, oder?
Ja.
Das heißt, ab Mitte dieser Woche geht es dann zusammen in
mit
den
Orchester.
Ring? Ja, okay. Müsst ihr dann abends sind ja auch aufhören, muss dann immer alles umgebaut werden?
Ja, das ist für die Technik ein riesiger Aufwand. Ja, die müssen mittags immer unser Bühnenbild einreißen und das vom Abend aufbauen. Also es ist für das ganze Haus einfach viel Arbeit.
Für euch ist es etwas einfacher oder ist aktuell noch eine zweite Musikproduktion am Start? Oder könnt ihr euren Kram einfach liegen lassen?
Wir haben ein bisschen Vorfahrt, sagen wir mal so. Aber es gibt parallel, wird schon vorbereitet, AIDA, was danach kommt, in der Wilhelmsburg, wird auch schon eintrainiert und auch Ballett, also das ganze Haus brummt, das ist,
Rock'n'Roll.
Ja.
Ja, ist okay. Aber ihr habt ein gutes Gefühl.
Ja.
Ihr seid zufrieden mit euren Leuten.
Ja, wir haben wirklich tolle Sänger. Wir haben zusätzlich zu unserem Haus Staff haben wir 3 Gäste. Zweimal Vitellia, die Intrigantin, wird von 2 verschiedenen Darstellerinnen abwechselnd gesungen. Und der Tito ist auch ein Gast, Gary Davis Slim, ein wunderbarer Tenor. Ideal für diese Rolle. Ich hoffe, du siehst das auch so, gell? Er hat sowohl die Beweglichkeit für die Koloraturen als auch ein bisschen italienischen Wumms, dass man ihm den Kaiser abnimmt. abnimmt.
Mhm, also genau, wirklich. Seine Stimme passt als Kaiser und Figur auch.
Mhm, okay, okay. Also er stellt was dar.
Ja.
Optisch wie akustisch.
So ist es.
Ja, so muss es doch sein. Ne? Wie lange spielt ihr insgesamt?
Also die letzte Vorstellung wird im Juli sein. Wir haben bis Mai relativ regelmäßig Vorstellungen und dann eben noch eine im Juni, eine im Juli. Also
das heißt, ihr spielt noch in die Wilhelmsburg rein, oder?
Ja.
Ja, sozusagen.
Ja.
Ja, okay. Und auch in die Theatertage?
Während der Theatertage spielen wir nicht. Wir haben da sozusagen eine Pause. Das, genau.
Es gibt auf jeden Fall jede Menge Karten für Leute. Der Vorverkauf hat begonnen. Mhm. Man kann sich Tickets holen. Und ja, was gibt es noch irgendwas, was euch im Herzen ist, was ihr jetzt gerne loswerden möchtet in dem Zusammenhang?
Ich würde vielleicht noch zwei Leute erwähnen wollen. Wer Yichao Shi, unsere wunderbare Mezzosopranistin, als Ortrud in Lohengrin gesehen hat, sollte es sich nicht entgehen lassen, sie auch jetzt hier in diesem Mozart, einem ganz anderen Bereich, nochmal zu erleben. Sie singt den Sesto, die männliche zweite Hauptrolle. Das ist ja in der Oper öfters so, dass Frauen eben auch junge Männer singen und das ist wirklich phänomenal zu erleben. Und dann eben unsere beiden Vitellias, das ist auch eine sehr schwere Partie, Tatjana Charalgina und Walda Wilson. Und wer sich nicht entscheiden kann, welche der beiden Damen er hören will, einfach erst die eine, dann die andere. Sie sind sehr unterschiedlich. Es lohnt sich, beide zu hören.
Okay, alles klar. Möchtest du auch, hast du auch noch was, was du gerne noch?
Ganz kleine, nur über die Musik. Man denkt, das ist Mozart-Oper, ab und zu mal, das ist langweilig, aber das ist eine nette Musik. Aber das ist eine theatralische Musik. Er hatte wirklich eine ähnliche theatralische und physiologische Kriminalfilm mit Musik gemacht.
Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das klingt gut. Dann würde ich sagen, damit verabschiede ich mich jetzt schon. Das war die 44. Ausgabe der Theaterplattform, die beste Droge der Stadt. Im Studio zu Gast waren in den vergangenen 60 Minuten Niloufar, Katharina Münzing und Zhong Baiji. Schön, dass ihr zu Gast wart. Wir sehen uns bestimmt mal irgendwo wieder, entweder hier oder draußen im Theater. Toi, toi, toi für die Premiere natürlich, auch von uns.
Danke.
Und auch ansonsten nur das Beste für die Zukunft. Am Mikrofon für FreeFM war Rainer Markus Walter. Wir wünschen noch einen schönen guten Tag und ich würde sagen wir Tschüss, oder?
Ja, danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.